Hooday, hier ist der German Jungle, der Fan-Talk der Cincinnati Bengals Fans Germany.
And now he fires downfield to Jamar Chase, he's got it! Wow. And takes it all the way for a Bengals touchdown, 70 yards from Burrow to Chase!
Hooday, hooday, they gon' beat the Bengals! Hooday, 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 they gon' beat the Bengals! Oh.
So, herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Jungle Podcast. Ich bin der Rio, ich bin zurück aus der Babypause und habe mir gleich das nächste Baby mitgebracht, nämlich den Steven. Grüß dich, Steven.
Eine wunderschöne gute Tageszeit.
Und unser Kleinkind aus der Schweiz, Andrea, ist auch dabei. Grüß dich, Andrea.
Ach, nur weil ich etwa 200 Jahre jünger bin als ihr zusammen, dann, ja.
Oh. Träum weiter.
Wo man sagen muss, dass da von ich glaube, 90% auf Steven gehen, ne? Also von den 200 Jahren. Okay.
So weit wollen wir jetzt nicht zurückblicken, hoffe ich.
Ja, genau, ja, zurückblicken, ja. Blicken wir mal zurück. Also, es ist noch ein bisschen was passiert in der Free Agency und paar Trades sind in der Liga durchgegangen und zumindest bei uns ist auch noch das eine oder andere passiert. Anfangen können wir ja mal damit, dass wir noch einen extra Third-Round-Pick bekommen haben, Steven.
Ja, haben wir, glaube ich, das letzte Mal schon mal ein bisschen diskutiert. Ja, quasi für die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, einem ist aufgefallen, dass sich die NFL bei den Compensatory Picks verrechnet hat. Und einer von unseren 6-Runden-Compensatory-Picks ist zu einem 3-Runden-Compensatory-Pick geworden. Danke.
Absolut. Also, wenn er den
6. Und NFL, schafft euch mal einen Mathematiker an, wenn's da dran hapert.
Wenn irgendein random Typ auf Twitter der deine eigene Formel besser ausrechnen kann als du selber. Ja. nehmen wir natürlich. Also,
Day 2. Aber wenn ihr da Verschwörungstheorien habt, schickt sie bitte an Andrea. Schon gut. Also, dann hättest du dir das nächste Mal die ganzen abstrusen Verschwörungstheorien um unseren extra bunten Pick mal präsentieren können.
Corona und war mir eigentlich genug, was Verschwörungstheorien anbelangt. Oder
ja, willst du mir jetzt sagen,
dass wir alle Schafe sind?
Oh Mann, ey. Willkommen bei der neuen Podcast-Folge Andrea deckt auf.
Gemse. Nicht denkt auch, Andrea denkt und ihr tut das eben alle nicht. Das ist der große Unterschied.
Oh, also was ist denn? Du machst schon den ersten Schritt zum Influencer.
Ey, Andrea, wenn du denkst, dann weißt du ja schon vorher, was du sagst. Das ist doch total langweilig. Wo bleibt denn da der Überraschungsmoment?
Ich habe ADS. So. Ich denke sowieso schon viel zu viel aus von dem her.
Also ihr merkt schon, es ist bei uns schon ein bisschen später und wirklich am Ball bleiben heute wahrscheinlich nicht mehr. Sorry schon mal vorab. aber wo wir es gerade noch ein bisschen von Überraschungen haben, einer haben wir ja tatsächlich gehabt mit Von Bell, ne?
Ja.
Das, wer hat es kommen sehen?
Ich natürlich, weil ich nicht nachgedacht habe. Nein. Nein, also es ist...
Nee, also ich finde es... Ich hätte es nicht gedacht.
Ja, also ich finde es erstmal gut in dem Moment. Man muss natürlich auch sagen, wir kriegen ihn für sehr low money. Ich denke, also weil ein Teil auf jeden Fall noch die Panthers bezahlen. Genau. Das macht es für uns natürlich, sage ich mal, auch einfach lukrativ. Von Bell hat sich damals sehr wohl gefühlt. Lou Anarumo hat gerne mit ihm zusammengearbeitet und ich finde gerade so diese Schnittstelle zwischen Linebacker und Safety hat letztes Jahr nicht ansatzweise so gut funktioniert wie das Jahr davor oder die Jahre davor. Das heißt, da gab es auf jeden Fall ein Problem, lag natürlich auch einmal daran, dass da junge Leute waren und dass Scott natürlich auch einfach nicht funktioniert hat. Wenn man jetzt so günstig Von Bell nochmal für eine Saison kriegt, dann musst du das auf jeden Fall machen. Ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation für alle Seiten. Ich erhoffe mir schon, dass wir da durch die mehr Erfahrung jetzt im Backfield und zusätzlich halt mit Von Bell jetzt natürlich noch auch die Erfahrung, der das System auch schon kennt, dann einfach diese Kommunikation, diese Lücke, die wir oft hatten zwischen den Linebackern und den Safeties, einfach jetzt wieder besser schließen können. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn Von Bell mal wieder irgendeinen Steeler aus dem Bildschirm knockt. Da könnte ich sehr gut mit leben. Nee, also das Top-Verpflichtung, wie gesagt, gerade dafür, dass es uns halt sehr, sehr wenig kostet. No-Brainer. Oder siehst du das anders, Andrea?
Ich absolut sofort machen. Er ist mit dem
System. Oder musst du noch drüber nachdenken?
Er ist mit dem System vertraut. Lass mich bitte ausführen. Er fühlt sich wohl hier in Cincinnati. Lou Anarumo ist ein Riesenfan von ihm. Ich frage mich mittlerweile so ein bisschen, wer denn jetzt überhaupt spielt, weil im Backfield, weil wir haben einen Dax Hill, in den wir einen hohen Pick investiert haben. Wir haben Jordan Battle, der letztes Jahr ein Riesenpotenzial gezeigt hat, der definitiv auch Snaps sehen muss. Von Bell wird Snaps haben wollen. Wir haben Geno Stone verpflichtet und bezahlen den. Also das ist ganz schön crowded da im Defensive Backfield.
Ehrlicherweise bin ich mir ziemlich sicher, dass Dax Hill wahrscheinlich weniger Safety spielen wird. Ich denke eher, dass das in Richtung Hilton-Nachfolge gehen wird. Oder siehst du das anders, Steven?
Nee, das wäre jetzt auch so meine... Oder sie probieren dann auf Outside Safety.
Outside ich mein, Safety?
Die Athletik dafür hat er. Er kann stark covern. Bei ihm ist es, auf Safety musst du vielleicht, ist es mental vielleicht für ihn alles zu schnell. Das wäre auf Cornerback nicht mehr so ganz das Problem.
Ach so.
Steven hat gerade eben eine neue Position erfunden, Andrea.
Ich war völlig.
Was? So,
der Outside Safety.
Entschuldigung, Outside Cornerback, ja, sorry.
Alles gut.
In diesem Moment, wir waren live dabei, also freut euch, wir waren alle live dabei, wie Steven die NFL revolutioniert hat, indem er eine neue Position eingeführt hat. Ist das
aber,
dann,
Steven, ganz im Ernst.
Ja, Steven, ist das jetzt eine zusätzliche Position? Das heißt, spielen wir ab sofort mit 12 Leuten? Oder?
Wollen wir heute nur Bullshit machen oder wollen wir auch mal irgendwas? Okay, danke. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir diese Saison ganz, ganz viel mit 3 Safety spielen werden.
Und dann kann man sogar drüber nachdenken, dass man 2 Außen dann als Outside Safety. Okay, lassen wir durchgehen, Steven.
Ja, dann hast du halt einen in der Box oder vielleicht 2 in der Box und dann einen in der Mitte oder
also,
2
was
tiefe
du sagen
Safety.
Willst,
kannst du ja viel mitmachen. Ich
könnte auch Cornerback spielen. Wieso nicht mal ausprobieren?
Ich kann mir vorstellen, dass im Team es Coaches gibt, die ihn vielleicht sogar ein bisschen irgendwie dazu, naja, nicht drängen wollen, aber irgendwie beschwatzen wollen, dass er es mal macht. Aber er will ja bekanntlich Safety spielen. Da muss er sich dann aber wirklich an Von Bell und Geno Stone mal dran schnallen und denen ganz viel nachmachen, weil das sind 2 Spieler, von denen er eine Menge lernen kann. Er muss es halt auch machen. Weil nächstes Jahr muss Dax Hill ein Breakthrough haben. Wenn er den nicht hat, in seinem letzten Vertragsjahr ist es dann eigentlich zu spät, weil dann sind trotzdem noch Fragezeichen da. Der muss jetzt im Prinzip 2 gute Jahre liefern, wenn der ordentlich Geld verdienen will in der NFL.
Also ehrlicherweise,
ja, jetzt halt aufwachen.
Ja, aber ehrlicherweise, ich halt trotzdem die Variante Slot Corner immer noch für ihn also von physischen Gesichtspunkten her einfach am passendsten, gerade wenn man auch bedenkt, dass Hilton jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, das heißt, da wird's, ich weiß gar nicht, wie lange läuft ein Hiltons Vertrag noch, ich glaube, der hat auch nur noch ein Jahr.
Ich schau nach. Ich glaube, aber du hast recht.
Und dann wäre das halt wirklich ein Punkt, wo er jetzt, sage ich mal, da die ersten Snaps sehen kann. Ich denke mal, dass er wahrscheinlich diese Saison sehr flexibel eingesetzt wird, auf verschiedenen Positionen, aber langfristig eher in diese Hilton-Rolle reinrutschen könnte oder wahrscheinlich auch wird. Vorausgesetzt natürlich, das funktioniert alles, aber ich sehe ihn da eigentlich am prädestiniertesten für. Einfach so von seinem
Spielstil.
Also Hilton
geht jetzt ins letzte Vertragsjahr.
Genau. So, und da denke ich, dass das einfach die sinnvollste Variante wahrscheinlich für alle Seiten ist. Ja, dann lass uns gleich mal weitergehen zur nächsten Positionsgruppe, auch Defense, und zwar würde ich da gerne erstmal anfangen mit einem, ja, wo ich mich bedanken möchte für die letzten Jahre. DJ Reader, ich habe ihn ja in unserem Awardshow, auch in Abwesenheit, habe ich ihn ja zum MVP gemacht. Ich finde es echt schade, dass der Kerl geht, auch wenn wir natürlich verletzungstechnisch ein paar Fragezeichen hatten. Ist jetzt zu den Lions gegangen, denke ich, für ihn auch kein schlechter Spot. Also für ihn, glaube ich, schon ganz gut passend. Definitiv Contender und ja, aber bei uns entsteht natürlich eine große Lücke, Andrea. Wir haben einen Nachfolger verpflichtet mit Sheldon Rankins. Glaubst du, dass er ihn ersetzen kann oder glaubst du, dass das trotzdem deutliches Downgrade ist?
Er kann ihn nicht ersetzen, weil es unterschiedliche Spielertypen sind. Also
Oh, du hast drüber nachgedacht, habe ich das Gefühl. Mhm.
Wie immer. DJ Reader, ja, der Space Eater, der in erster Linie dazu angedacht ist, den Run zu stoppen, der dir aber durch seine Athletik auch unglaublich viel Pressure im Pass Rush liefern kann. Das ist ein Spieler, den du nicht, den du quasi nicht 1:1 ersetzen kannst. Das können nur ganz wenige. Und diese Position des Nose Tackles ist meiner Meinung nach auch weiterhin noch unbesetzt in der Bengals Defense. Und Sheldon Rankins muss man sich eher so als den Spielertyp BJ Hill vorstellen, der vor allem dazu da ist, den auf den gegnerischen Quarterback zu gehen, der zwar auch von sich behauptet, dass er den Run gut verteidigen kann, aber das ist sicherlich nicht seine erste oder seine beste Stärke. Also wenn ich mir zum Beispiel die PFF Run Grade anschaue, dann sieht er jetzt nicht sonderlich rosig aus, aber also der wurde geholt, um Druck auf den Quarterback zu machen und nicht um DJ Reader zu ersetzen.
Steven, was zu ergänzen?
Also ja, bin ich bei. Also es sind so grundverschiedene Typen. Du hast ja schon gesagt, Reader nimmt sich zwei O-Liner und der drückt die Pocket einfach ein, macht's enger. Und ja, wie beschreibe ich es denn? Rankins geht da vielleicht mehr dazwischen. Also der schiebt dir nicht zwei Mann rein, aber der packt sich ein, geht dann so rein, dass der andere auch nichts mehr wirklich groß tun kann, wühlt sich da rein und macht so einen Haufen Druck. Ich meine, wir haben ja auch ein böses Spiel gegen ihn erlebt. Ja, das war ja auch das Erste, was er Zach Taylor angesprochen hat, darauf, dass ja, der hätte, glaube ich, gegen uns auch 5 oder 6 Sacks haben können damals. Ja, ganz anderer Typ. Viel mehr Pass, also ja, viel mehr Pressure aus der Mitte, als jetzt was von Reader bekommen hat. Aber klar, der Run, den müssen wir jetzt anders verteidigen. Da hast du jetzt nicht mehr die Mitte einfach zugeglockt. Da wird jetzt mehr durch die Mitte kommen, auch gegen uns. Da müssen wir unsere Defense halt entsprechend anpassen. Aber ich glaube jetzt auch mit Von Bell im Team, der ja auch gerade gegen den Run sau stark ist, der auch vor allem so gegen die A- und B-Gaps stark ist, da finde ich, können wir das ausgleichen. Also wir sind wahrscheinlich ein bisschen breiter und flexibler jetzt aufgestellt mit Rankins.
Ja, also ich glaube, im Run-Stop sind wir schon ein bisschen downgraded. Aber wir müssen natürlich einfach unsere D-Line, also die Spielweise der D-Line wird sich einfach, also vorausgesetzt, dass wir jetzt nicht im Draft irgendwie, was ich nicht sehe, jetzt einen Tackle hätten, der Reader, sage ich mal, vom Spielstil ersetzen könnte, dann sicherlich nicht auf dem Niveau. Aber ich glaube, dass einfach die D-Line eine ganz andere Spielweise kriegen wird und dass das natürlich dann auch Einfluss hat auf Hendrickson, Hubbard und Co. Wenn natürlich durch die Mitte noch einer rusht, dann muss auch die O-Line der Gegenseite natürlich ganz anders blocken. Das kann durchaus auch Räume für die Jungs außen noch aufmachen. Ich denke, das wird einfach das Spiel extremst verändern. Ob das dann unterm Strich besser oder schlechter ist, werden wir wahrscheinlich einfach abwarten müssen, wie gut Lou Anarumo das Ganze dann ja zu einem Ganzen zusammenfügt. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Trotzdem wird mir Reader, glaube ich, fehlen. Ich mochte den Typen einfach und ja, ich habe immer noch dieses Play da gegen die Ravens, wo Hubbard dann hinterher den Touchdown gemacht hat im Kopf, wo er da eigentlich irgendwie, ich glaube, drei, gefühlt vier Leute irgendwie im Arm hat und festhält. Das ist der Wahnsinn, dieser Typ. Wir haben noch einen weiteren.
Aber vom Bodytype, da hatten wir jetzt ja einen im Draft zu Besuch. Er wird zumindest von der Statur her Reader sehr ähneln. Mit Vondre Strett.
Ja, wo man natürlich gucken muss, wann, wie, wo der verfügbar ist oder nicht.
Ob
aber,
wir den kriegen,
aber, ist die aber was das genau angeht, da bin ich bei dir auf jeden Fall.
Wolltest du, Steven, noch über die Pressekonferenz von Sheldon Rankins sprechen?
Ach, ja, brauchen wir nicht. Ich kann nur empfehlen, schaut es euch an, weil der Typ ist einfach hilarious. Also ich mochte ihn. Ist auch einer, der jetzt einfach so, wo so ein bisschen das Herz auf der Zunge liegt. Keine Ahnung, ich finde ihn mega sympathisch.
Ne, der passt aber ganz gut rein. Da ist er nicht der Einzige im Team, der ganz gern mal den einen oder anderen Kommentar abgibt.
Ja.
So, dann würde ich mal in die Offense wechseln. Da hat sich dann doch auch einiges getan. Bleiben wir kurz bei den Abgängen. Stanley Morgan Jr. hat uns verlassen, ist zu den Saints gegangen. Ich denke, es ist jetzt
Gratulation an die Saints.
Ja.
Ja, das ist einfach schade. Der hat immer solide Leistungen gebracht. Darum war mir wichtig, dass wir ihn kurz erwähnen.
Ja, also wie gesagt, das ist also für das, was er war absolut top, in Ordnung, kann man nichts sagen. Verpflichtet oder verlängert haben wir Trenton Irvin, der ja irgendwie so ein bisschen zum Teamliebling geworden ist. Finde ich auch gut, freut mich auf jeden Fall, dass wir da auch noch ein weiteres Gesicht behalten, nachdem T. Higgins ja immer noch ein Fragezeichen ist und Tyler Boyd höchstwahrscheinlich gehen wird. Da können wir aber nachher nochmal kurz drüber quatschen. Freut ihr euch, dass Trenton Irvin bleibt oder sagt ihr, das ist jetzt eigentlich ein x-beliebiger Spot, den hätte auch irgendein anderer füllen können, der vielleicht undrafted ist oder so?
Ich weiß jetzt nicht, wie viel Einfluss er in der Saison haben wird oder ob er auch zum Ende der Season noch im Roster ist, aber ich freue mich, weil es ein sympathischer Typ ist. Außerdem müssen wir langartigen Bombenleger zusammenhalten.
Er hat ja eine gewisse Connection mit Joe Burrow, also der wird im Camp um den Platz kämpfen müssen im Team, aber ich denke, mindestens mal im Practice Squad werden wir den schon noch finden. Einfach flotter Typ.
Ich würde sogar weitergehen. Also aktuell, Stand jetzt, muss natürlich gucken, was im Draft noch passiert, sehe ich ihn doch im Kader. Sicherlich nicht als Starter, aber ich denke, so als Right Receiver Nummer 5. Können da schon noch drin sein. Ist natürlich auch ein bisschen eine Frage, was wir im Draft da noch machen. Wir haben natürlich mit Tanner Hudson auch noch ein Tight End verlängert wieder. Das persönlich freut mich eigentlich auch sehr, weil der hat auf mich einen richtig guten Eindruck gemacht, ehrlicherweise. Und auch den kriegen wir verhältnismäßig eigentlich für einen schmalen Taler, Andrea, oder?
Ich habe nicht auf den Blick, was er verdient. Ziemlich wenig, würde ich jetzt einfach behaupten. Und also du brauchst ja 3-4 Titans auf dem Roster. Einer dieser Spots wird er ausfüllen. Dafür hat er sich letztes Jahr gut gezeigt. Ich lese jetzt gerade, er verdient in einem Jahr 1,29 Millionen Dollar. Also quasi nichts. Ja.
Sag das mal meinem Bankkonto, dass das nichts ist.
Ja, also in der Schweiz herrschen andere
Maßstäbe. Ach so, Entschuldigung. Dafür steht Andrea nicht mal auf.
Nee, dafür stehe ich nicht auf, weil ich es eh nie verdienen werde.
Für so ein billiges Wochengehalt. Ja. Okay, ja, also ich sehe Hudson, also Stand jetzt, ist natürlich die Frage, was wir mit Gesicki machen. Ihr habt ja letzte Mal schon angesprochen, dass der wahrscheinlich eher der Tyler Boyd-Nachfolger ist und wahrscheinlich gar nicht so den klassischen Tight End spielen wird. Deswegen sehe ich Hudson, Stand jetzt, relativ häufig auf dem Feld. wo natürlich ein bisschen die Frage ist, ob vielleicht im Draft noch irgendwas passiert. Wir haben natürlich mit Drew Sample noch den Blocking Tight End, aber der ist ja, sage ich mal, vom Spielstil her ganz anders. Deswegen, also sehe ich Hudson aktuell und auch vollkommen okay für das, was wir bis jetzt mit den Tight Ends gemacht haben, als eigentlich den Starting Tight End, den wir haben werden, wenn Gesicki wirklich auf Slot spielt. Und ich stand jetzt, würde ich sagen, sehe ich auch keine Alternative dazu.
Kommt jetzt das Fass Brock Bowers?
So eine dumme,
also von mir nicht. Es ist jetzt nicht, dass ich den nicht nehmen würde, wenn er, aber der ist halt nicht bei uns. Da ist der schon vom Board, da bin ich mir ziemlich sicher.
Noch wenn ich
sehr gut möglich, ja.
Also
es ist für mich kein realistisches Szenario. Also wenn der noch auf dem Board wäre, wenn wir dran sind, dann sollte man schon drüber nachdenken. Aber das halte ich für eigentlich ausgeschlossen. Und deswegen ist das für mich eigentlich keine großartige Diskussion, wenn ich ehrlich bin.
Das Problem mit dieser ganzen Geschichte mit Brock Bowers ist nämlich die, der droppt nur zu uns, wenn viele QBs vom Board gehen, viele Wide Receiver, weil das die Klasse ja bietet, aber auch viele Tackle, weil es die Klasse bietet und weil wir auch ein Need dort haben. Sprich, wenn da viele Tackles vom Board gehen, ist zwar Brock Bowers da, aber das ist vielleicht dann unsere letzte Chance, doch mal einen Tackle zu haben, wo du sagen kannst, der kann im Laufe der Season starten.
Ja, wo du aber gucken musst, was für ein Tackle. Wenn
der Neuzugang vielleicht sein maximales Spielelimit für eine Season erreicht hat und verletzt auf IR geht.
Ja, dann kannst du aber sogar drüber nachdenken. Wenn du sagst, du brauchst einen Tackle, dann muss man natürlich gucken, welcher Tackle ist noch da und ist der diesen First Rounder wert, oder sagst du, du tradest sogar nach hinten, weil sicherlich der ein oder andere noch da ist, der dann Interesse hätte. Bin ich mal gespannt, aber wie gesagt, ich sehe es ehrlicherweise nicht, auch wenn es mir grundsätzlich gefallen würde, so einen Spieler natürlich in den Reihen zu haben, aber ich glaube, dass die Needs, da bin ich bei dir, Steven, eigentlich an anderen Stellen liegen.
Ja, weil ich kann mir vorstellen, dass die Top 5 Tackle bei uns dann schon wirklich angekratzt sind. Nee, noch nicht vom Board, aber wenn drei Tackle weg sind, das kann ich mir durchaus vorstellen. Joe Alt wird weg sein und dann ist es halt immer so ein bisschen Geschmacksfrage. Aber ich meine, wir haben jetzt ja keinen krassen Need. Ich habe es ja schon gerade ein bisschen angeteased. Wir haben ja da auch nachgelegt auf Right Tackle.
Ich will halt zuerst ein Jahr Gesicki in dieser Offense sehen, weil ich glaube, dass Gesicki einen ähnlichen Impact haben kann, wie es ein Brock Bowers haben kann. Und wieso dann nicht mal mit einem Tight End dann verlängern, wenn er in die Offense passt?
Nee. Nee, null. Also Gesicki und Brock Bowers, nee.
Mm-mm. Ganz anderer Spielertyp.
Das sind auch qualitativ Unterschiede. Klar, Gesicki ist ein super Receiver, aber
ja, ist
ja halt auch einfach nur ein Slot-Receiver.
Genau.
Mehr ist er im Prinzip.
Ich wollte gerade sagen, Steven, das ist ja im Endeffekt eigentlich der Punkt. Der ist halt eigentlich eher ein Receiver als wirklich dieser Tight End.
Kannst du mir dann verkaufen, dass Brock Bowers so viel besser macht als alle anderen?
Ich finde, er ist ein Wunder-Tight End. Ja, der kann alles, was du als Tight End können musst, schon auf einem sehr hohen Niveau. Und ich finde das Ceiling von ihm auch immens hoch. Also da als Tight End Prospect ist der wirklich stark. Ich sehe den auch durchaus, dass er in eine Top 10 gehen könnte, was für ein Tight End immens selten ist.
Ja, und
Gesicki stinkt da nicht gegen an.
Ja, und er ist athletisch, 109 Kilo, 1,93 Meter und 21 Jahre, also auch relativ jung noch, das muss man natürlich auch noch dazu sagen.
Und 3 Jahre absolut starke Leistung. Kannst sogar noch argumentieren, dass das letzte Jahr vielleicht das Schwächste war. Aber ich meine, da war er halt auch ein bekannter Gegenspieler und da musste ja auch eine Defense auf ihn einstellen.
Ja. Ich bin einfach so ein bisschen vorsichtig. Über Kyle Pitts hat man Ähnliches gesagt.
Ja, aber er ist auch zu einem beschissenen Team gegangen, das ihn überhaupt nicht richtig eingesetzt hat.
Wir haben noch genügend Zeit, um über solche Themen zu sprechen bis zum Draft. Sind noch 3 Wochen.
Genau.
Ja.
Dann würde ich mal sagen, ich habe ihn jetzt zweimal angeteased, das könnte man eigentlich auch mal über Trent Brown reden. Und bei Trent Brown, ich frage mich jedes Mal, wie groß kann man sein und was ein Babyface dazu haben, was irgendwie nicht dazu passt. Das sieht aus, als hätte jemand bei so einem RPG, bei einem Character Generator, ein paar Mal auf Random geklickt und wäre dann mit dieser Konstellation rausgekommen. Ich finde das faszinierend. Das ist jetzt auch nicht respektlos gemeint. Das ist vielleicht einer der besten Tackle in der NFL. Verletzungsanfällig wie Hölle, aber einer der besten Pass Protector.
Okay, also Trent, also
ich stolper immer über die Optik von ihm.
Also zusammengefasst, ist Trent Brown so groß wie Erik mit dem Aussehen von Steven und dem Gesicht von Andrea? Habe ich das jetzt gut zusammengefasst?
Wann hast du das letzte Mal mein Gesicht gesehen?
Jedes Mal, wenn du eine WhatsApp schreibst.
Mittlerweile sind aber Dartpfeile.
Ah, okay.
Du weißt ja nicht, was er da vielleicht nochmal privat hinterlegt hat.
Ach so, nee, ach nee, das ist mein Handy-Bildschirm-Hintergrund. Sorry, ich habe mich abgewechselt.
Oh mein Gott. Ey.
Weißt du,
wir nehmen nie wieder so spät auf.
Ja, andere Leute haben Einstein irgendwo und ich wollte einen anderen Denker, wollte ich hinten auf meinem Handy-Bildschirm haben. Deswegen habe ich mir unseren. Ja, genau.
Deine Frau hat auch. Ist auch überhaupt nicht einversichtig dann, oder? Also.
Nein, die weiß ja gegen so einen Denker, also das ist ja. Ich habe dich ja nicht aus optischen Gründen da.
Aber ich muss jetzt mal sagen, unsere Tackle alleine bringen jetzt über 300 Kilo. Oder was habe ich mir 330 auf der Waage?
Ja, das ist ja absurd eigentlich. Diese zwei Türme da rechts und links, ich finde es halt auch lustig, dass sie beide auch noch Brown heißen.
Die dürfen im Flieger nicht nebeneinander sitzen, ansonsten fliegen sie den Umweg.
Nee, die dürfen schon nebeneinander sitzen, die müssen aber rechts und links direkt neben den Flügeln sitzen, damit das, damit das Flugzeug im Gleichgewicht bleibt, sonst hängt da so Schepp in der Luft.
Ja, stell dir mal vor, die hocken irgendwie ganz hinten auf der linken Seite.
Fliegt dann Hochkante. Senkrechtstarter. Okay.
Jetzt keine Ahnung, wie ich es ausdrücken soll. Aber ist Trent Brown als Right Tackle-Lösung genug? Oder wollt ihr mehr sehen? Weil der gute Mann ist relativ oft verletzt.
Nee, ich sag also mal, es kommt ein bisschen auf die Situation an. Also ich würde sagen, Trent Brown ist jetzt erstmal Right Tackle war eigentlich verwaist und wir haben jetzt, sage ich mal, erstmal diesen absoluten Need erstmal gefüllt. Also, dass wir erstmal überhaupt einen Mann auf dieser Position haben, den du im Normalfall auch starten lassen kannst. Ich meine, der hat, glaube ich, die letzten Jahre Left Tackle gespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Er kann beides, absolut problemlos.
Ich habe vorhin erst noch ein bisschen bei Downset Talk reingehört. Grüße an Adrian bei der Stelle. Da haben sie auch das Thema angeschnitten. Also, ich hänge noch ein bisschen zurück. Ich bin noch in der Right Receiver Folge und kann ich übrigens empfehlen. Und ich weiß gar nicht mehr, worauf ich eigentlich hinaus wollte, aber ist egal, hört Downset Talk.
Und da kommt der Hesse, da kommt der Hesse in dir zum Vorschein.
Dass er wahrscheinlich eine Lücke füllt, aber du.
Ach so, genau, nein, dass er mittlerweile fast ausgeglichen ist, was Snaps auf Left oder Right Tackle angeht. Also er kann wirklich beides absolut spielen, was einen natürlich ein bisschen flexibler macht, wenn du jetzt einen Tackle draftest. Dass du dann, sage ich mal, falls jetzt der linke Brown ausfallen würde, dass du halt noch einen Mann hast, den du vielleicht auch auf Left Tackle stellen kannst, der das schon mal gemacht hat. Also ich halte die Verpflichtung so erstmal für das eine Jahr auf jeden Fall gut. Du hast diesen absoluten Need weg und machst dich einfach im Draft ein bisschen flexibler und das halte ich absolut für sinnvoll.
Ja, ist eigentlich eine ideale Lösung. Der Typ ist einer der besten Tackle, wenn er gesund ist. In der ganzen Liga. Du kriegst ihn eigentlich für einen Schnapper. So ein bisschen ein Witz, der Preis.
Ja, der ist natürlich einfach deswegen so niedrig, weil du halt diese Verletzungsprobleme hast. Ne? Und er ist
genau,
ja,
und deswegen
hindert
dich nicht dran, einen zu draften.
Ja, und er ist letztes Jahr gebencht worden, das muss man natürlich auch dazu sagen. Ne? Also das ist, muss man mal gucken, wie das funktioniert. Aber wie gesagt, von dem, was auf dem Markt war und dem Need, den wir definitiv auf Right Tackle hatten, nachdem Jonah Williams jetzt weg ist, war das das Beste, was du machen konntest. Einfach damit du jetzt nicht mehr darauf angewiesen bist, unbedingt einen Tackle zu draften, wenn das vielleicht gerade einfach nicht passt von dem, was auf dem Board ist, wenn du dran bist. Und,
so, und an dieser Stelle müssen wir über die betörende Wirkung eines Ted Karras im Whirlpool reden. Der entscheidende Faktor, weswegen Brown in Cincinnati unterschrieben hat. Weil, dass er in der Offseason reinkommt, Ted Karras liegt im Pool, lässt sich's gut gehen und erzählt, wie geil's da ist. Das war tatsächlich, das war der Haken an der Geschichte. Also das war, den sie gesetzt haben. Einfach, okay, da ist ein Haken dran, ich unterschreibe hier, ist gesetzt. Und tja, diese Tatsache ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ich fand das einfach witzig. Gerade wenn man sich so Karras bildlich vorstellt, zum Schießen.
Okay, also Steven findet Ted Karras betören, wenn er im Pool sitzt. Habe ich das?
Nee, aber offenbar hat es auf Trenton Brown eine betörende Wirkung gehabt und er hat gedacht, ja, hier kann ich mir vorstellen zu bleiben.
Ja gut, die Jungs haben Patriots, oder? Patriots, ich wollte es, genau.
Richtig, genau. Das ist also auch der Punkt, dass Karras gesagt hat, okay, hier ist das absolute Gegenteil wie von Patriots.
Ja, ich glaube, das ist der Punkt und nicht, dass er im Pool gesessen hat.
Ja, genau, richtig. Also das ist halt ein bisschen überspitzt, aber eben die Tatsache, dass quasi jemand im Urlaub in der Firma ist und da es sich ein bisschen gut gehen lässt.
Steven, wir machen hier einen ernsten Sport-Podcast. Ich bitte um etwas bisschen mehr Disziplin, ja?
Ey, ich ziehe dir gleich ein Scheitelgoldlöckchen.
Oh Mann, ey, das wird eine Folge, ey.
Ich würde bei Spencer werden.
Das gibt wahrscheinlich wieder Leserbriefe ohne Ende.
Leserbriefe.
Okay.
Haben wir den Jungle-Postfach? Oder bringt ihr noch die Presse zusammen höchstpersönlich dabei? Vorbei auf dem Pferd oder was?
Pony Express, bitte. Oh Mann.
Jesus.
Oh,
okay, haben wir noch.
So, ja, nächste Woche kommt dann übrigens die Entschuldigungsfolge.
Die kommt dann von Erik und Thomas.
Aber ich nutze jetzt mal diesen fragwürdigen Übergang und mal schauen, ob sich die NFL dann auch irgendwann mal entschuldigen muss für die neuen Regeländerungen, die jetzt über uns eingegangen sind.
Bei wem sollen sie sich denn dafür entschuldigen? Also das ist ja, sag ich mal,
bei
eigentlich
allen.
Ich glaube,
in erster Linie bei der Defense, weil diese Hip-Drop-Regel, das ist ja so dumm. Also jetzt nicht, weil ich sage nicht, hey, Spieler müssen nicht geschützt sein, das natürlich müssen sie das. Aber zum einen, was sollen Defender irgendwann noch machen, gerade wenn so ein schwerer Running Back durchkommt? Und zweitens, das ist so subjektiv. Das Fass wurde aufgemacht von vielen wegen dem Hit von Wilson, wenn ihr euch erinnert, ne?
Ja.
Also hier an Kelsey, Herbar, Hip Drop Tackle, tralala. Der Regelausschuss hat sogar gesagt, ja, nee, das war ein gezauberter Tackle, das fällt hier gar nicht in diese Regel. Und trotzdem gehen viele davon aus, dass das wegen diesem Tackle, dass diese Regel in Kraft getreten ist. Da siehst du einfach mal, was für ein Brainfart diese Regel ist.
Ja, also ich weiß,
seht ihr es anders?
Nein, also ich bin ja grundsätzlich bei dir. Ich meine, das ist natürlich eigentlich die Fortsetzung des Trends, der, sag ich mal, die letzten Jahre sowieso ist, dass immer mehr in Richtung Sicherheit der Spieler geht und so weiter. Und das fällt halt nun mal eigentlich fast immer zulasten der Defense aus, was natürlich den Sport auf Dauer extremst verändert, weil du immer mehr Sachen, also ich meine, wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass die Sicherheit der Spieler wichtig ist. Aber wir spielen halt nun mal Football und da sind halt nun mal gewisse Verletzungen halt nun mal mit drin, das wissen die Jungs auch. Ich meine, die kriegen auch entsprechend eine Kohle. Das ist natürlich noch was anderes, wenn du jetzt Amateure hast, die jetzt noch arbeiten gehen parallel und so weiter. Aber das ist eine absolute Profiliga und die arbeitet für sich autark. Also ich halte das Thema grundsätzlich für schwierig, weil natürlich Sicherheit immer in erster Linie stehen soll. Aber wenn wir so weitermachen, dann kannst du auch gleich Flag Football spielen. Dann ist das Thema wirklich mit Defense dann irgendwann auch mal vorbei. Wir haben ja auch noch eine Regeländerung beim Kickoff. das geht ja auch in die Richtung, dass sie die Kollision verringern wollen, indem sie die Abstände reduzieren.
Ich verstehe es da aber. Da gehe ich noch mit beim neuen Kickoff. Der wird strange aussehen, aber ich sehe, was sie machen wollen, weil Kickoffs waren tot, sind wir ehrlich. Da waren wir alle noch Pissen trinken holen oder haben eine geraucht. Und jetzt ist es halt wieder interessant. Ja. Dass den Ball nicht einfach mehr rauskicken aus der Endzone, weil sonst kriegt der Gegner dann an der 35. Das sind nochmal 10 Yards geschenkt. Du hast so eine 20-Yards-Zone, wo er Ball rein muss. Der darf aber auch nicht out of bounds gehen. Da müssen sich jetzt Special Teams was einfallen lassen. Und ich glaube, da werden wir eine ganz kreative Saison haben, was Kickoffs angeht.
Ich glaube, dass das ist eher ein Thema der Gewöhnung, ne? dass es jetzt einfach ein bisschen anders ist, anders aussieht. Wie das dann auf diesem Niveau, ich glaube, die ELF spielt ja schon so ein bisschen in die Richtung.
Genau, ja.
Deswegen denke ich, das wird sich auf jeden Fall durchsetzen. Und ich glaube, wenn das jetzt einfach mal 3-4 Jahre so läuft, dann denkt man wahrscheinlich auch gar nicht mehr drüber nach. Wie gesagt, was diesen Hip-Drop-Tackle angeht, das ist, also ich frage mich halt so, das wird eigentlich da wieder dazu führen, dass die Defender zu viel nachdenken, dann die Tackle nicht machen. Das wird die Offense extrem stärken und wird natürlich auch die Position der Defense-Spieler extremst, schmälern, weil wie willst du als Defender da noch vernünftig rangehen? Du hast schon ja Geschichten gemerkt, wo es da um den Quarterback-Sack beziehungsweise dann halt eben nicht Sack geht, dass du die Quarterbacks noch erwischt und dann wird das alles gefleckt wegen Roughing the Passer, wo sich dann Leute, das Kreuzband teilweise gerissen haben, weil sie versucht haben, noch irgendwie auszuweichen. Das kann ja auch irgendwie nicht die Lösung sein, dass wir versuchen, den einen zu schützen, dafür der andere sich verletzt.
Das ist es ja. Wenn du mit schlechter Form tackelst oder so, ja, so überlegst, zögerst, dann verletzt du dich halt weiter. Das heißt, ja, du schützt die Offense, aber jetzt geht's halt auf Kosten der Defense.
Ja, und das halte ich halt irgendwie für kontraproduktiv, weil wir spielen nun mal einen Kollisions- und Kontaktsport, da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Das ist ja auch, wenn du beim Boxen hast, da kannst du auch nicht sagen, du darfst ihn nicht mehr auf den Kopf hauen, weil das kann zu Hirnschäden führen. Das ist allen vorher klar, das ist ein Risiko, das natürlich so weit, wie es geht, minimiert werden soll, aber das ist halt nun mal irgendwie ein Stück weit drin, weil sonst, wie gesagt, musst du halt Flag Football spielen, das ist die Alternative. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich jetzt wollen würde, wie gesagt, ist bei mir ja gerade ein Thema, dass mein Sohn dann zum Beispiel Football spielt, weil das ist halt nun mal auch ein Thema, ja, aber das gehört halt auch dazu, und wenn du halt so ein paar Millionen verdienst, dann muss man sich halt Gedanken machen. Das haben ja ein paar Spieler auch gemacht, die gesagt haben, okay, ich will keinen professionellen Football spielen, weil da ist mir meine Gesundheit wichtiger. Und diesen Schritt kann ich bei jedem absolut nachvollziehen. Und da muss man halt einen Mittelweg finden. Und ich finde es halt verdammt schwierig. Deswegen kann ich da gar nicht sagen, was da richtig und falsch ist. Aber ich sehe es halt als problematisch, weil das den Sport als solchen so verändert, dass das ja in eine Richtung geht, wo ich nicht weiß, ob das wirklich zielführend auf Dauer ist, wenn diese Entwicklung weitergeht, weil das wird sicherlich nicht die letzte Entscheidung in diese Richtung sein.
Das große Problem, was ich eigentlich mit dieser Regeländerung habe, dass es wieder mal ein Ref-Call sein wird, den du judgen musst, der nicht klar ist, okay, das und das passiert, dann ist es ein Foul, sondern du wirst einen Ref haben, der eine Situation sieht und der eine interpretiert das so und der andere so. Und dann haben wir wieder einfach eine zusätzliche Level an Unsicherheit bei so Entscheidungen und die Strafe ist ja dann auch nicht gering. Das sind, glaube ich, 15 Yards und das gibt einfach wieder mehr Möglichkeiten, dass irgendeine Kacke passiert.
Ja, das ist ja, was Steven gesagt hat, dass das wieder eine rein subjektive Geschichte ist. Ja, und dass du dann wieder Diskussionen haben würdest, das macht ja auch einen unglaublichen Druck dann auf die Refs wieder, die dann diese Situation entscheiden müssen. Ich weiß gar nicht, ist das callbar dann in dem Fall? Dass man das nochmal
reviewt?
So, das ist ja auch wieder ein Punkt. Das heißt, du musst im Normalgeschwindigkeit auf dem Feld das dann fest. Wie willst du das wirklich vernünftig machen? Also das ist
eben.
Also
und
also ist schon,
und ich mal, finde, du hast auch einen,
du, ja,
wie, bei du wie viel hast einen guten Punkt angesprochen, und zwar die Spieler wissen, was sie machen. Das sind ja nicht alles Idioten. Die haben Viele haben Uni-Abschluss. Also die spielen das schon ihr Leben lang. Die wissen, was sie da tun. Morvitori te salutant, haben die Gladiatoren damals gesagt. Die Spieler wissen auch, was sie da riskieren. Darum verdienen sie auch dicke Asche. Ne? Ich meine, du findest nirgendwo einen Aushilfsjob irgendwo, wo du halt eine sechsstellige Summe im Jahr verdienst. Als Footballer in der NFL schon, weil es halt nicht viele können, machst du halt vermutlich nur nicht sehr lange. Mhm. Aber darauf lässt du dich eben ein, dass du in deiner Prime deinen Körper halt irgendwo ein Stück weit opferst für, ja, für ein Spiel, für Kohle, für Ruhm, was auch immer dich da antreibt.
Tja, also wie gesagt, ist natürlich ein schwieriges Thema. Ich bin einfach mal gespannt. Ich meine, es ist jetzt erstmal so entschlossen worden. Ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie das dann wirklich in der Praxis aussieht. Vielleicht funktioniert es ja besser, als wir es gerade prognostizieren, aber ehrlicherweise habe ich zumindest meine Zweifel.
So ab Woche 5.
Ja, müssen wir mal gucken.
Wenn sie alle zurückgepfiffen werden, weil es nur so viele Flaggen. Ich glaube, die Preseason wird insane werden. Da wird jeder mal so eine Flagge geworfen haben, einfach mal um Zeichen zu setzen oder um es mal probiert zu haben. Und dann normalisiert sich es hoffentlich schnell. Aber ja, es ist das Subjektive ist halt der Hauptfaktor, finde ich.
Ja. Da. Aber das hast du natürlich immer wieder. Du hast natürlich gerade bei solchen Situationen, das siehst du jetzt auch, wenn du hier Fußball hast oder so, gerade so, wenn du mal das Thema Handregel nimmst oder irgendwie sowas, da hast du hinterher dann den Videobeweis und trotzdem hast du bei 4 verschiedenen Leuten 5 verschiedene Meinungen, ob das jetzt Hand war oder nicht. Es ist manchmal halt einfach auch nicht schwarz und weiß. Und ich finde halt immer solche Sachen, die so verschwimmend ineinander sind, ist sehr schwierig. Aber ohne Videobeweis, also wo du dann wirklich das im laufenden Ding, gerade wenn die da vielleicht noch mehrere Leute aufeinander, ich halte das für sehr, sehr schwierig für die Refs, aber naja, lass uns mal gucken, was bei rumkommt. Gut, Steven, hast du noch irgendwas?
Ich habe gerade gesehen, die Ravens haben noch jemanden gesigned, und zwar Kyle Van Noy. Den Namen hat man garantiert auch schon mal gehört, gerade wenn man mit den Patriots zu tun hat. Da war er ja lange Zeit. Wenn ich mich jetzt die komplette erinnere. Genau, ja, genau. Also da haben sich nochmal einen erfahrenen Mann reingeholt, aber deren Defense hat ja auch ganz schön geblutet, jetzt in der Offseason. Die Offense haben sie zwar verstärkt, aber die Defense, die hat böse Federn gelassen. Ist mir jetzt nur gerade ins Auge gesprungen, weil es gerade eben verkündet worden ist in diesem Moment.
Okay, dann habe ich noch eine Frage. Free Agency ist jetzt quasi durch. Vielleicht signed man noch irgendwo ein Depth-Spieler. Cornerback wäre so eine Position, die prädestiniert ist dafür. Aber grundsätzlich haben wir erstmal bis und mit Draft sind wir durch mit Spieler verpflichten. Das heißt, wir können darüber sprechen, was wir im Draft noch tun müssen oder tun sollten. Was würdet ihr?
Ich übersetze mal, der Andrea würde gerne wissen, was die größten Needs sind.
Genau. Hätte ich auch in 2 Worten dann gesagt, aber du willst ja lieber selber
schön. Hätte ich dann auch in 2 Worten gesagt, am Ende von 234 also, Worten.
Der gute Rio hat gerade 5 Minuten Dialog über Monolog über irgendwelche Sportverletzungen gehalten und ich darf nicht 2 Sätze eine Frage
stellen. Nein, natürlich
also, das. Was sind wir denn hier?
Alles gut. Ich war auch gespannt, auf wo die Frage hinausläuft. Also, der Rio hat es vor mir gelesen. Ich trinke jetzt keinen Kaffee mehr. Ich habe
eine wunderschöne Stimme und dann.
Klar, weißt du, ich schiebe meinen Ohrensessel an den Kamin, zünd mir eine Zigarre an zu einem Cognac, aber so alt bin ich dann doch noch nicht.
Ja, also Draft.
Ja, das ist ja das Schöne eigentlich. Im Prinzip, also ich würde sagen, du weißt, in der ersten Runde musst du eigentlich einen Tackle nehmen. Weil später weißt du nicht, ob du einen bekommst. Wisst ihr was, wir machen jetzt mal einen Spaß. Ich habe ja momentan einen Mockdraft laufen. Und ich glaube, wir sind aktuell, also da sind jeder vertritt ein Team, deswegen das dauert ein paar Tage, bis er durch ist. Und ich glaube, wir haben die dritte Runde abgeschlossen. Wen habe ich ihn gedraftet? An 18 JC Latham, Offensive Tackle aus Alabama. Abgerundeter Spieler, kann Rush, kann Pass Protection, sehr gut. Alabama ist auch ein super College, wo auch wirklich auch nur die talentiertesten Spieler letztendlich unterkommen. Er ist halt auch prädestinierter Right Tackle, da sehe ich ihn. Und der kann da direkt übernehmen, wenn Brown vermutlich irgendwann ausfällt. Zweite Runde habe ich Pick 49, Jatavion Sanders, Tight End von Texas. Auch, ich glaube, wir werden früh einen Tight End nehmen müssen, außer die rennen uns vom Board und er ist einfach nicht da. Hat sich angeboten. Und dann in der dritten Runde habe ich einmal Defensive Tackle Michael Hall Jr. von Ohio State geholt. Und dann noch ein Cornerback, Kalen Carson von Wake Forest. Ich hätte mir gerne noch einen Wide Receiver genommen, den sehe ich auch im echten Draft. Kalen Carson war jetzt hier einfach nur so ein Riesenstil. Den hätte ich jetzt nicht gehen lassen können, zumal es da schon einen bösen Run of Receiver gab und da hätte ich reachen müssen. Und ein Downtrade hat sich da jetzt auch nicht angeboten.
Okay, also ich bin da nicht ganz bei Steven, also jetzt nicht, dass wir keinen Tackle brauchen, sondern nicht, dass wir pauschal sagen, erste Runde Tackle, sondern ich glaube, wir haben uns in eine Position gebracht, wo wir das halt eben nicht unbedingt machen müssen, sondern ich glaube, dass wir jetzt
absolut,
wirklich in eine Situation gebracht haben, wo wir relativ flexibel sind. Es gibt natürlich so ein paar Positionsgruppen, die, sage ich mal, vielleicht ein bisschen relevanter sind. Ne? Also du kannst sicher davon ausgehen, dass du in diesem Draft noch auf jeden Fall Nummer 3 bis 4 Receiver kriegst, wenn du den brauchst. Ist natürlich immer ein bisschen eine Frage, passiert noch was mit T. Higgins oder nicht? Wir hatten ja vorhin im Vorgespräch nochmal ganz kurz Tyler Boyd, dass der, wenn der nach dem Draft noch da ist, dass man ihn vielleicht für einen schmaleren Taler dann vielleicht doch nochmal verpflichten kann, wenn man das natürlich möchte. Das ist natürlich auch eine Frage, wenn man sagt, ich will lieber einen Spieler weiterentwickeln, ist es ein anderes Thema, wo ich noch sagen muss, Gott sei Dank scheint er nicht nach Pittsburgh zu gehen, das tut meiner Seele gut, das darf er nun nicht noch zu den Chiefs gehen, dann bin ich eigentlich glücklich. Aber wie gesagt, ich finde, wir sind im Draft eigentlich relativ flexibel, was das Thema angeht. Und wie gesagt, wenn Browse runterfällt, dann kannst du darüber nachdenken. Wenn ein Tackle da ist, der erstrundenfähig noch ist, dann wäre das wahrscheinlich auch die erste Position, wo ich rangehen würde. Aber auch beim Defensive Tackle, wenn da noch ein guter da ist, da bin ich jetzt allerdings noch nicht so tief drin, was da beim Draft vorhanden ist. Also ich denke, wir sind relativ flexibel, dass du wirklich schon in diese Richtung gehst, Best Player Arrival, dass du in diese Richtung gehen kannst. Meine ich doch, Rival, oh meine Fresse, es ist zu spät. Ja, bester Spieler angekommen.
Das
meine Fresse, oh Mann, ey, ich sagte, es ist soweit. Nein, dass du, ich habe gemerkt, irgendwas war falsch, aber ich bin nicht mal drauf gekommen, aber Gott sei Dank hat einer mitgedacht.
Too much info.
Nein, also dass du da wirklich in diese Richtung gehen kannst, wie gesagt, sicherlich mit der einen oder anderen Priorität auf der einen oder anderen Position. Ich könnte mir auch einen Corner gegebenenfalls noch ganz gut vorstellen. Aber wie gesagt, da würde ich wirklich, also ich glaube, Safety ist raus, aber ansonsten, und Quarterback glaube ich auch, ansonsten können wir da relativ flexibel agieren, denke ich. Weil, anders, Andrea, wie siehst du das denn?
Steven, darf ich?
Einfach abgewürgt. Ja, Machburg. Ich gewähre
zwei Sachen. Wenn wir über die Receiver sprechen, Paul Denner von The Athletic, es ist ziemlich sicher, dass die Bengals an Tag 2 irgendwann einen Receiver nehmen werden. Also es gibt auch so eine lustige Theorie davon, dass Duke Tobin jedes Jahr, alle 4 Jahre, immer im Olympiajahr, in der zweiten Runde einen Receiver pickt. Das letzte Mal war es eben T. Higgins. Jetzt wäre es wieder soweit. Und die andere Sache, die ich gerne ansprechen möchte, dadurch, dass die Quarterback-Klasse sehr gehypt wird, dass die Tackle-Klasse sehr gelobt wird, dass die Receiver sehr gelobt werden, kann es durchaus sein, dass der eine oder andere Defense-Spieler dann doch ein bisschen das Board herunterrutscht. Und ich wollte einfach mal die Frage in den Raum werfen, seht ihr, dass die Bengals eventuell nochmal einen Edge draften? Oder dann vielleicht einen der zwei Defensive Tackles, Byron Murphy oder Charson Newton, eher?
In der ersten Runde?
Mhm. Ja, also ich kann es mir schon klar vorstellen, wenn da irgendeiner slide, auch ein Edge-Defender, wenn da ein Laiatu Latu oder ein Dallas Turner plötzlich auf dem Board sind, ist die Versuchung natürlich schon da. Die Problematik ist dabei nur, du musst überlegen, was ist in der Runde drauf da. T. Higgins war der erste Pick in der zweiten Runde. War im Prinzip ein First-Rounder, kannst du sagen. Wir picken aber nicht mehr direkt vorne in der zweiten. Das heißt, da wird auch nochmal viele First-Rounder, die nicht abgegrast worden sind, wenn spätestens da nach ein paar Up-Trades fallen. Ist da noch ein Tackle vorhanden? Ich weiß es nicht. Vielleicht geht auch kaum ein Tackle vom Board. Vielleicht hat jeder irgendwie ein Problem damit oder es passt halt einfach nicht. Teams traden hoch und haben keinen Bedarf auf Tackle. Die wollen vielleicht einen Receiver holen.
Ja, also
oder einen Edge-Defender.
Also ich kann
mir, alles passieren, aber ich fände es gefährlich.
Also ich finde
es wirklich gefährlich, keinen Tackle zu nehmen.
Ich finde, du hast es. Also einen Tackle würde ich auf jeden Fall im Draft nehmen. Ich würde ihn aber nicht in der ersten Runde nehmen, weil ich unbedingt einen brauche. Wenn ich keinen habe, der, sage ich mal, in diese Range gehört. Also dann würde ich eher gucken, ob ich vielleicht ein bisschen runter trade und dann den Tackle nehme.
Bin ich nicht bei dir.
Aber ich würd nicht pauschal einen Tackle nehmen. Also wie gesagt.
Du gehst aber von aus, dass du einen Tackle findest, der in der Zukunft für dich starten kann irgendwo. Und das ist bei der Position eben nicht gegeben. Wenn du sicher einen Tackle haben willst, der starten kann, musst du halt in den ersten eineinhalb Runden nehmen. Ansonsten spekulierst du und hoffst du.
Ja, wenn spekulierst. Ja, aber ich nehme keinen. Genau, aber ich nehme keinen Second-Mid-Rounder in der ersten Runde, weil das der beste Tackle ist, der noch zur Verfügung steht.
Ist ja auch gar nicht. Also es ist eigentlich unmöglich, dass von diesen Top 5 Tacklen alle wechseln, wenn wir dran sind. Da muss schon ein Haufen Scheiße passieren. Da müssen wir eigentlich vorab auch rum erzählen. Ja, wir nehmen auf jeden Fall einen Tackle und jeder tradet vor uns. Aber einer von der großen, guten Gruppe wird da sein. Und hinterher ist halt ein ziemlicher Abfall zur zweiten Gruppe, finde ich. Da ist zwar vielleicht mal hier und da einer dabei, wo du sagst, ja, okay, aus dem kann schon was werden. Aber jetzt, ich meine, Joe Alt ist ein No-Brainer. Fuaga, vielleicht eher ein Guard, aber ich sehe den auch als Tackle. Fautanu, glaube ich, der kann direkt auf Left Tackle spielen. Fashanu, bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Latham kannst du direkt starten lassen. Amarius Mims ist ein Project, aber da ist das Ceiling so hoch, der könnte der erste Tackle sein, der vom Board geht nach Joe Alt. Da ist schon ordentlich was da und hinten dann, danach wird's halt, danach ist es halt schon nicht mehr Champions League, sondern so Bundesliga-Keller. Oder Bundesliga-Mittelmaß.
Bundesliga-Mittelmaß, okay. Nein, also ich bin ja grundsätzlich bei dir, dass, also wenn da einer da ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass, wie gesagt, der Need da am höchsten ist, dass man da in die Richtung geht, bin ich schon bei dir. Aber wie gesagt, du weißt halt nicht, was fallen wird, weil ich glaube einfach aufgrund dessen, dass wir wirklich so krass bei Wide Receivern und Quarterbacks sind, was, sage ich mal, ich glaube, wenn man jetzt die Edge-Defender mal rausnimmt, wo die Klasse, glaube ich, dieses Jahr nicht so dolle ist, sind das aber die zwei Positionen, die halt am meisten gehypt werden. Und alleine die Quarterbacks werden natürlich viel machen und die werden viel Bewegung reinbringen, weil wir werden ziemlich sicher den einen oder anderen Trade sehen. Und,
ja, klar. Ich meine, Quarterbacks haben einen Riesen, wenn ich den, ja, die haben den größten Positional Value. Mit Abstand.
Ja, natürlich.
Und klar, den holt man sich. Notfalls auch, wenn der Quarterback eigentlich schlechter ist als die Position, wo du ihn draftest, aber die Position ist halt so wichtig.
Du kannst davon ausgehen, dass wahrscheinlich bestimmt 5 Quarterbacks in der ersten Runde runtergehen vom Board. Vielleicht sogar noch mehr, je nachdem, ob da einer Panik schiebt oder wie auch immer. Und da kann, glaube ich, eine ganz schön interessante Dynamik entstehen. Bei Right Receivern, um nochmal auf Downset Talk zu kommen, da wäre, also ich habe es noch nicht ganz durchgehört, aber da sind wir bei so ungefähr 10 Right Receivern, die sagen, die könnten in der ersten Runde gehen, auch wenn sie den einen oder anderen eher in der zweiten haben. Aber Receiver ist auch eine Position, wo eine Dynamik reinkommen kann. Und dann kann natürlich wirklich alles Mögliche fallen. Und da bin ich halt wirklich gespannt, was da wirklich passiert. Also,
worauf ich hinaus wollte, ist, ich wäre nicht überrascht, wenn die Bengals halt an 18 hocken und dann irgend ihnen einen Defensive Spieler ins Gesicht lacht, den sie niemals erwartet haben, dass er noch bei ihnen ist. Man hört zum Beispiel auch, dass sie relativ hoch bei Byron Murphy sind. Wie viel du jetzt schon auf Pre-Draft Gerüchte geben kannst, da mal dahingestellt. Aber ich glaube, das ist durchaus ein Szenario, was entstehen kann. Ob es dann die richtige Entscheidung war, wissen wir eh erst 3-4 Jahre später.
Ich habe jetzt mal einfach zum Spaß im Hintergrund hier mal einen Mock-Draft gestartet und einfach mal durchlaufen lassen bis zu unserem Pick. Und die, ja, wir essen hier quasi zur Verfügung die Top-Greatesten vom PFF. Quinny Mitchell, ein Cornerback, Talisi Fuaga, Tackle, Terrion Arnold, Cornerback, Nate Wiggins, Cornerback, Amarius Mims, Tackle, Kool-Aid McKinstry, übrigens geiler Name, Cornerback. Also die Auswahl ist groß und ich meine, Cornerback ist auch eine wertvolle Position. Aber sind halt auch schon wieder, wie viele Tackles sind denn vom Board? 1, 2, 3, 4. Ja, 4 Tackles sind schon vom Board bis 18. Also, deswegen meinte ich.
Ja, also.
Ja, aber
du
eben,
hast schon recht.
Das ist ja dann der Punkt. Bist du dann hoch genug bei diesem 5. Spieler, dass du sagst, genau, den nehmen wir? Oder sie entscheiden sich halt, wir haben da ein paar Fragezeichen, wir nehmen jetzt lieber Defensive Spieler XY. Das dann hat genau die Draft-Diskussion, die du hast. Und das macht ja den Draft.
Ich habe jetzt mal Amarius Mims genommen. Ja, ich habe jetzt mal Amarius Mims genommen, der Tackle von Georgia. Also dieses Prospect wäre geil, weil der hat ja Zeit bei uns. Und jetzt hätte ich in der zweiten Runde starten mir gerade Roman Wilson, der Wide Receiver von Michigan, in die Augen. An 49. Könnte man hier auch schon zuschlagen. Ricky Purcell von Florida ist auch da. Jermaine Burton von Alabama. Da sind schon ein paar Waffen.
Ich denke, lieber Steven, dass wir dann noch eine Mock-Draft-Folge machen werden, wie letztes Jahr. Dann lass uns doch für heute langsam Schluss
machen. Schickt uns auf jeden Fall mal eure Mock-Drafts. Mhm. Genau, schickt uns mal eure Mock-Drafts oder wenn ihr irgendeinen Draft-Crush habt, einen Spieler, schickt uns den mal. Schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Und dann reden wir da auch über den Draft, würde ich gesagt, bevor ich jetzt anfange und mich reinsteige.
Denke auch.
Was, wir sind schon wieder eine Stunde am Machen? Oh, fuck.
Sorry. Gut, dann...
ich habe mich bei den Hörern entschuldigt.
Lass ihn doch in dem Glauben. Okay, dann würde ich sagen, klinken wir uns einfach aus. Danke fürs Zuhören, wie immer. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen, gute Kritiken natürlich habt oder irgendwie Beschwerden über Steven oder so, dann schreibt uns einfach. Und über die gängigen Plattformen. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Bis dahin, Who Day, macht's gut.
Tschüss.
Who Day, adios und fuck the Steelers.